Hallo und willkommen zu unserer heutigen, eingehenden Betrachtung. Stell dir mal vor, du willst deinen Traum vom Imbisswagen verwirklichen. Brauchst eine Baugenehmigung fürs Gartenhaus oder kriegst plötzlich so einen Gebührenbescheid ins Haus geflattert.
Ja, das kennt man.
Immer, dann hast du mit der öffentlichen Verwaltung zu tun. Aber Moment mal, nach welchen Regeln spielt die eigentlich? Das schauen wir uns heute mal genauer an.
Genau, das ist eine gute Frage.
Unsere Grundlage ist heute ein Auszug aus einem Lehrbrief. Thema allgemeines Verwaltungsrecht. Ist eigentlich für angehende Verwaltungsassistenten gedacht.
Klingt erstmal trocken, ja.
Ja, klingt erstmal trocken, aber keine Bange. Wir picken uns die wichtigsten und vielleicht auch überraschendsten Punkte für dich raus.
Die Rosinen sozusagen.
Genau. Unsere Mission heute. Dir einen klaren Überblick geben, wie die Verwaltung hierzulande tickt. Welche Prinzipien leiten die so? Und was heißt das für dich als Bürger? Okay, lass uns das mal auseinanderpacken.
Legen wir los.
Fangen wir mal ganz grundlegend an. Man denkt ja oft, die Verwaltung, die kann machen, was sie will. Aber das stimmt ja so nicht, oder? Im Grundgesetz steht doch dieser Satz.
Artikel 20 Absatz 3.
Genau. An Gesetz und Recht gebunden. Was heißt das denn im Klartext?
Das ist absolut zentral und das hat, wie du sagst, zwei Seiten. Wichtig zu verstehen. Das eine ist der Vorrang des Gesetzes.
Okay, Vorrang?
Heißt einfach, keine Maßnahme der Verwaltung, egal was, darf gegen ein bestehendes Gesetz verstoßen. Logisch eigentlich, aber eine wichtige Schranke.
Verstehe. Und die andere Seite?
Das ist der Vorbehalt des Gesetzes. Und der ist für dich als Bürger oft noch relevanter.
Vorbehalt. Heißt das, die Verwaltung braucht immer eine Erlaubnis vom Gesetz, bevor sie handelt?
Ganz genau. Vor allem, wenn sie in deine Rechte eingreifen will. Also wenn sie dir was verbieten will, eine Pflicht aufbrummt oder Geld von dir will.
Der Gebührenbescheid zum Beispiel.
Genau, der Klassiker. Oder eine Gewerbeuntersagung. Für all sowas braucht die Behörde eine klare gesetzliche Ermächtigung. Die darf nicht einfach so aus eigenem Antrieb dir gegenüber belastend tätig werden.
Das ist ja ein Kern vom Rechtsstaat, oder?
Absolut. Und diese Rechtsquellen, also Gesetze, Verordnungen und so, die haben auch eine klare Hierarchie. Grundgesetz ganz oben, dann die formellen Gesetze vom Parlament, dann Rechtsverordnungen, dann Satzungen von Gemeinden zum Beispiel.
Und nichts darf dem widersprechen, was drüber steht.
Exakt. Das untere Recht muss immer mit dem höheren vereinbar sein.
Okay, das grenzt die Macht schon mal ein. Aber wie unterscheidet sich das jetzt vom normalen Geschäftsleben? Wenn ich Verträge schließe, das fühlt sich ja anders an. Stichwort. Öffentliches Recht versus Privatrecht.
Guter Punkt. Der entscheidende Unterschied ist das Verhältnis. Im Privatrecht, Kaufvertrag, Arbeitsvertrag, da begegnen sich die Parteien im Prinzip auf Augenhöhe.
Ja, ich kann ja entscheiden, ob ich kaufe oder nicht.
Eben. Privatautonomie nennt man das. Freiwilligkeit. Im öffentlichen Recht, und dazu gehört eben das Verwaltungsrecht ganz zentral, da ist das Verhältnis typischerweise anders. Über- und Unterordnung.
Also Staat oben, Bürger unten.
So kann man es vereinfacht sagen, ja. Die Behörde kann oft einseitig entscheiden, dir was anordnen. Denk an den Steuerbescheid, die Baugenehmigung.
Ah, okay. Also wenn die Stadt Büromaterial bestellt, dann ist das ganz normal Privatrecht. Wie wenn ich was kaufe.
Genau, da gilt das BGB, das Bürgerliche Gesetzbuch.
Aber wenn die Stadt mir die Genehmigung für meinen Imbiss gibt... Oder eben nicht.
Dann ist das öffentliches Recht, Hoheitsakt. Und genau dafür ist das Verwaltungsrecht da. Es regelt dieses spezielle Staat-Bürger-Verhältnis.
Und da gibt's dann allgemeines und besonderes Verwaltungsrecht?
Richtig. Das allgemeine Verwaltungsrecht, das ist wie der Werkzeugkasten. Da sind die allgemeinen Regeln und Prinzipien drin, die fast immer gelten. Verfahren, Verwaltungsakt, Widerspruch, sowas.
Und das Besondere?
Das besondere Verwaltungsrecht, das sind dann die speziellen Regeln für einzelne Bereiche. Baurecht, Polizeirecht, Gewerberecht, Umweltrecht. Die nutzen alle den Werkzeugkasten vom allgemeinen Teil, haben aber ihre eigenen speziellen Vorschriften.
Verstehe. Aber selbst in diesem Über-Unterordnungsverhältnis muss sich die Verwaltung doch sicher an mehr halten als nur an die Buchstaben im Gesetz, oder? Sowas wie Fairness? Der Lehrbrief zählt da ja einige Grundsätze auf.
Absolut. Die Bindung an Gesetz und Recht ist nur die Basis. Darauf bauen weitere wichtige Prinzipien auf. Viele kommen direkt aus dem Grundgesetz, aus den Grundrechten. Ganz wichtig, der Gleichheitsgrundsatz.
Artikel 3 Grundgesetz. Gleiches gleich behandeln.
Genau. Gleiche Sachverhalte müssen gleich behandelt werden. Ungleiche entsprechend ungleich.
Klingt fair. Was heißt das praktisch? Wenn mein Nachbar jetzt eine Genehmigung für sein Carport kriegt, kriege ich die dann automatisch auch?
Wenn die Fälle wirklich vergleichbar sind, dann im Prinzip ja. Daraus leitet sich was ab, was Juristen die Selbstbindung der Verwaltung nennen.
Selbstbindung? Die Verwaltung bindet sich selbst?
Ja, sozusagen an ihre eigene ständige Praxis. Wenn eine Behörde also bisher in ähnlichen Fällen immer auf eine bestimmte Art entschieden hat, gerade wenn sie ermessen hatte, also einen Spielraum,
aha,
dann muss sie das grundsätzlich bei dir auch so machen. Das soll Willkür verhindern. Sie kann ihre Praxis zwar ändern, aber dann generell für die Zukunft, nicht nur für deinen einen Fall.
Okay, das ist ja schon mal was, aber Achtung, sagst du.
Ja, Achtung, da gibt es einen wichtigen Haken, den der Lehrbrief auch nennt. Es gibt keine Gleichheit im Unrecht.
Keine Gleichheit im Unrecht? Was heißt das denn nun wieder?
Das heißt, nur weil dein Nachbar vielleicht fälschlicherweise oder rechtswidrig eine Genehmigung bekommen hat, hast du keinen Anspruch darauf, dass die Behörde diesen Fehler bei dir wiederholt.
Ach so.
Die Verwaltung ist nicht daran gebunden, rechtswidrige Entscheidungen fortzusetzen. Das kann manchmal frustrierend sein, klar. Aber sonst würde sich ja rechtswidriges Handeln immer weiter verfestigen.
Okay, das leuchtet ein. Ein anderer Punkt, der ja oft für Diskussionen sorgt: das Ermessen. Manchmal steht im Gesetz ja, die Behörde kann was tun, nicht sie muss. Das klingt nach viel Spielraum.
Ja, das Ermessen ist ein wichtiges Instrument. Das Gesetz gibt der Behörde bewusst einen Entscheidungsspielraum. Warum? Weil eben nicht jeder Fall gleich ist und man nicht alles bis ins kleinste Detail regeln kann oder will.
Ist ja auch sinnvoll manchmal.
Ja. Aber § 40 in Verwaltungsverfahrensgesetz, das ist so das Handbuch für die Behörden, VVVG abgekürzt, sagt ganz klar, dieser Spielraum darf nicht willkürlich genutzt werden. Die Behörde muss sich am Zweck der Regelung orientieren und die gesetzlichen Grenzen einhalten.
Aber wie merke ich, ob sie das tut? Was sind denn typische Fehler, die da passieren können? Der Lehrbrief nennt da ja so ein paar Fachbegriffe.
Genau. Der Spielraum ist eben nicht grenzenlos. Die Gerichte können Ermessensentscheidungen auf Fehler überprüfen. Ein typischer Fehler ist der Ermessensmissbrauch.
Missbrauch klingt übel.
Ist es auch. Das liegt vor, wenn die Behörde sich von sachfremden Erwägungen leiten lässt. Also Gründe heranzieht, die mit der eigentlichen Sache gar nichts zu tun haben.
Beispiel?
Naja, der Beamte lehnt den Antrag ab, weil ihm die politische Einstellung des Antragstellers nicht passt. Oder die Nase, wie du vorhin sagtest. Das wäre ein klarer Missbrauch.
Okay, krass. Und die anderen Fehler?
Dann gibt es den Ermessensnichtgebrauch. Da erkennt die Behörde gar nicht, dass sie einen Spielraum hat. Sie denkt fälschlicherweise, das Gesetz schreibt ihr die Entscheidung zwingend vor, obwohl sie wählen könnte.
Sie nutzt den Spielraum also gar nicht erst.
Richtig. Und als drittes die Ermessensüberschreitung. Da wählt die Behörde eine Rechtsfolge, die im Gesetz für diesen Fall gar nicht vorgesehen ist. Sie tut also was, wozu sie keine Befugnis hat.
Verstehe. Also Ermessen heißt nicht, mach was du willst, sondern verantwortungsvolle Entscheidungen innerhalb klarer Grenzen.
Genau das ist der Punkt.
Das ist schon mal beruhigend. Und dann ist da noch dieses Prinzip, von dem man ständig hört, die Verhältnismäßigkeit. Das klingt super wichtig.
Das ist es auch. Die Verhältnismäßigkeit hat sogar Verfassungsrang. Ist vielleicht das allerwichtigste Korrektiv für staatliches Handeln, gerade wenn es belastend wird für dich.
Und was besagt die genau?
Im Kern. Jede Maßnahme der Verwaltung, die dich belastet, muss angemessen sein. Das prüft man in drei Schritten. Erstens, ist die Maßnahme überhaupt geeignet, den Zweck zu erreichen?
Logisch.
Zweitens, ist sie erforderlich? Das heißt, gibt es kein milderes Mittel, das genauso gut geeignet wäre, den Zweck zu erreichen? Immer das Mildeste wählen.
Okay, das mildeste Mittel.
Und drittens, ist sie angemessen? Das ist die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne. Steht der Eingriff in deine Rechte noch in einem vernünftigen Verhältnis zum verfolgten Zweck? Man sagt ja oft, man darf nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Kannst du da mal ein Beispiel geben? Vielleicht aus dem Lehrbrief Thema Bauen?
Ja, der Lehrbrief deutet das an. Stell dir vor, jemand baut ohne Genehmigung, aber das, was er baut, wäre eigentlich genehmigungsfähig. Es entspricht also den Bauvorschriften.
Und dann?
Dann wäre eine sofortige Abrissverfügung wahrscheinlich unverhältnismäßig. Das wäre die Kanone. Mildere Mittel wären doch, erstmal die nachträgliche Genehmigung zu prüfen oder vielleicht eine Nutzungsuntersagung auszusprechen, bis alles geklärt ist. Der Abriss ist wirklich nur die Ultima Ratio.
Verstanden. Also, Gesetzesbindung, Gleichheit, Ermessen im Rahmen, Verhältnismäßigkeit. Gibt's noch weitere Leitplanken?
Ja, der Lehrbrief nennt noch zwei wichtige: Treu und Glauben. Auch die Verwaltung muss fair handeln, darf sich nicht widersprüchlich verhalten. Nicht heute so, morgen so im selben Fall.
Und das andere?
Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Klar, die Verwaltung soll mit Steuergeldern sorgsam und effizient umgehen.
Okay, das sind also die Spielregeln im Groben. Aber wie handelt die Verwaltung jetzt konkret? Wie setzt sie das um? Der Lehrbrief unterscheidet ja zwischen innen und außen.
Genau, das ist eine gute Unterscheidung, uns zu sortieren. Nach innen, also rein innerhalb der Verwaltungsorganisation,
betrifft mich als Bürger erstmal nicht direkt.
Richtig. Da gibt es zum Beispiel innerdienstliche Weisungen. Der Chef sagt dem Sachbearbeiter, wie er was machen soll. Oder es gibt Verwaltungsvorschriften. Die sind schon interessanter.
Warum? Was machen die?
Verwaltungsvorschriften, manchmal auch Erlasse oder Richtlinien genannt, sind generelle Anweisungen von oben nach unten. Sie regeln, wie Gesetze intern ausgelegt werden sollen oder wie Ermessen ausgeübt werden soll. Das sorgt für eine einheitliche Praxis in der Behörde.
Klingt ja erstmal sinnvoll.
Ist es auch. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt, den der Lehrbrief auch betont. Sie sind keine Gesetze. Sie binden dich als Bürger nicht direkt.
Moment, das heißt, wenn so eine Vorschrift was sagt, was vielleicht sogar gegen das Gesetz geht, wie im Beispiel mit den Sanierungsgewinnen im Steuerrecht?
Genau das Beispiel aus dem Lehrbrief. Da sagt ein Erlass des Ministeriums, bestimmte Gewinne sollen nicht besteuert werden, obwohl das Gesetz das eigentlich vorsieht.
Kann ich mich dann darauf berufen?
Eben nicht unbedingt. Die Vorschrift bindet zwar die Finanzämter intern. Aber wenn sie gegen ein Gesetz verstößt, ist sie rechtswidrig. Und ein Gericht ist nicht daran gebunden. Du kannst dich nicht erfolgreich auf eine rechtswidrige Vorschrift berufen.
Aber die Behörde muss sich doch dran halten.
Intern ja. Und indirekt kann das für dich schon relevant sein. Über die Selbstbindung der Verwaltung und den Gleichheitsgrundsatz. Wenn die Behörde immer nach dieser Vorschrift handelt, dann muss sie das bei dir eigentlich auch tun, solange sie ihre Praxis nicht generell ändert. Es ist etwas kompliziert, dieses Verhältnis.
Verstehe. Okay, das war nach innen. Und wie handelt die Verwaltung nach außen, also mir gegenüber?
Da gibt es verschiedene Werkzeuge. Sie kann Rechtsnormen erlassen, also Rechtsverordnungen oder Satzungen. Die gelten dann für alle wie kleine Gesetze. Denk an die Hundesteuersatzung deiner Gemeinde.
Okay.
Dann kann sie öffentlich-rechtliche Verträge schließen. Das ist seltener, als man denkt. Passiert zum Beispiel zwischen Gemeinden, über Müllabfuhr oder so. Oder manchmal auch mit Bürgern, über Erschließungskosten. Oder, wie im Lehrbrief steht, über Kinderbetreuungsplätze.
Und was ist das Häufigste?
Mit Abstand das häufigste und wichtigste Instrument im Alltag ist der Verwaltungsakt.
Der Verwaltungsakt, kurz VA, das scheint ja echt das Kernstück zu sein im Umgang mit der Behörde. Was genau ist das jetzt nochmal?
Richtig, der VA ist das Standardwerkzeug. Paragraph 35 im Verwaltungsverfahrensgesetz, dem VWVVG, definiert ihn ganz genau über 5 Merkmale. Die muss man nicht alle auswendig kennen, aber die Idee dahinter ist wichtig.
Und die wäre?
Im Kern geht es um 3 Dinge. Erstens, es ist eine offizielle Entscheidung einer Behörde. Die handelt hoheitlich, also mit staatlicher Autorität, im öffentlichen Recht.
Behörde kann auch der TÜV sein.
Ja, wenn er die Plakette erteilt. Oder die IHK bei bestimmten Erlaubnissen. Also auch Private, denen staatliche Aufgaben übertragen wurden. Das ist der Behördenbegriff, der ist recht weit.
Okay, zweitens?
Zweitens. Die Entscheidung muss eine verbindliche Regelung treffen. Sie muss also darauf abzielen, eine Rechtsfolge zu setzen, deine Rechte oder Pflichten in einem konkreten Einzelfall zu gestalten.
Also nicht nur eine Info oder so?
Nein, eine verbindliche Entscheidung. Ein Gebot, du musst zahlen, ein Verbot, Gewerbeuntersagung, die Einräumung eines Rechts, Baugenehmigung oder auch die Feststellung von was, zum Beispiel deine Staatsangehörigkeit.
Und Einzelfall heißt, es geht um mich oder eine bestimmte Sache, nicht um alle.
Genau. Im Gegensatz zu Gesetzen oder Verordnungen, die ja für viele Leute und viele Fälle gelten. Der VA ist konkret individuell.
Und der dritte Punkt?
Drittens. Die Regelung muss Außenwirkung haben. Sie muss sich also an jemanden außerhalb der Verwaltung richten und dessen Rechtskreis beeinflussen.
Also nicht die interne Anweisung im Amt.
Genau, die interne Weisung hat keine Außenwirkung. Das Beispiel im Lehrbrief mit der Ernennungsurkunde ist da super.
Die fertig im Schreibtisch liegt, aber noch nicht übergeben wurde.
Exakt. Solange die Urkunde den Schreibtisch nicht verlassen hat, wirkt sie nicht nach außen, ist also noch kein wirksamer VA. Erst mit der Übergabe, der Bekanntgabe, entfaltet sie Wirkung.
Oder das Beispiel mit dem Lehrer. Neues Fachunterrichten ist intern kein VA. Aber Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit ändert den Status. Das ist ein VA.
Perfekt verstanden. Diese Außenwirkung ist entscheidend.
Gut. Und wenn so ein Verwaltungsakt dann erlassen wurde, wie erfahre ich davon? Und ab wann gilt der? Das ist ja oft die entscheidende Frage. Stichwort Fristen.
Ja, absolut zentral ist die Bekanntgabe. Ein VA wird erst wirksam und ganz wichtig, erst dann fangen auch die Fristen für Rechtsmittel an zu laufen, wenn er dir oder dem Adressaten offiziell zur Kenntnis gebracht wird.
Offiziell heißt?
Heißt mit Wissen und Wollen der Behörde. Eine zufällige Info vom Nachbarn reicht nicht. Meistens passiert das per Post, entweder normaler Brief oder förmliche Zustellung mit Zustellungsurkunde.
Gibt's da eine Regel, wann so ein normaler Brief als bekannt gegeben gilt? Man ist ja nicht immer da, wenn der Postbote kommt.
Ja, da gibt's eine gesetzliche Vermutung im VWVG, § 41. Bei normalen Briefen innerhalb Deutschlands gilt, der Brief gilt am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. Das ist die sogenannte Dreitagesfiktion.
Aha, also nicht, wenn ich ihn lese, sondern 3 Tage, nachdem die Behörde ihn abgeschickt hat.
Genau. Es sei denn, du kannst nachweisen, dass er gar nicht oder erst später angekommen ist. Aber erstmal gilt diese Fiktion. Und ab diesem fiktiven Datum läuft dann die Monatsfrist für einen Widerspruch.
Das ist ja krass. Muss man wissen. Gilt das auch für Dritte? Der Nachbar, bei der Baugenehmigung zum Beispiel.
Ja, der muss auch informiert werden. Also muss der VA auch ihm bekannt gegeben werden, damit er seine Rechte, also zum Beispiel Widerspruch einlegen, überhaupt wahrnehmen kann. Sonst laufen ja seine Fristen nicht an.
Interessant fand ich auch den Punkt im Lehrbrief zu Treu und Glauben bei der Bekanntgabe. Wenn der Nachbar den Bau wochenlang mit ansieht, aber nie offiziell den Bescheid bekommen hat, kann er dann ewig später noch was machen?
Das ist genau der Punkt. Wer offensichtlich und sicher Kenntnis von der Sache hat, also sieht, dass gebaut wird und weiß, dass es genehmigt wurde und sich trotzdem monatelang nicht rührt, der kann sich nach Treu und Glauben unter Umständen später nicht mehr darauf berufen, er habe ja nie eine formelle Bekanntgabe erhalten. Man muss seine Rechte schon zeitnah geltend machen, wenn man Kenntnis hat.
Verstehe. Und was passiert, wenn ich so einen Bescheid kriege, sagen wir den Gebührenbescheid, und ich mache einfach gar nichts, leg ihn in die Schublade?
Das ist riskant, sehr riskant. Wenn die Frist für einen Rechtsbehelf abgelaufen ist, das ist normalerweise 1 Monat nach der Bekanntgabe,
ja,
dann tritt die sogenannte Bestandskraft ein. Ganz wichtiger Begriff.
Bestandskraft klingt endgültig.
Ist es auch. Das bedeutet, der Verwaltungsakt wird unanfechtbar. Du kannst ihn dann nicht mehr mit Widerspruch oder Klage angreifen, selbst wenn er ursprünglich fehlerhaft oder rechtswidrig war.
Moment mal, das heißt, auch wenn die Behörde einen Fehler gemacht hat, muss ich zahlen oder die Anordnung befolgen, nur weil ich die Monatsfrist verpasst habe? Das klingt erstmal ziemlich hart.
Das kann es im Einzelfall auch sein, ja. Aber dahinter steht der Grundsatz der Rechtssicherheit. Irgendwann muss halt mal Klarheit herrschen. Man muss sich auf Entscheidungen verlassen können. Die Behörde, du, vielleicht auch andere Betroffene wie der Nachbar. Deshalb wird hier die Rechtssicherheit, also dass irgendwann Schluss ist mit dem Anfechten, höher bewertet als die absolute materielle Richtigkeit in jedem Einzelfall. Nach Fristablauf ist die Sache erstmal gegessen. Formell korrekt sozusagen.
Okay, das ist eine bittere Pille, wenn es einen trifft, aber das Prinzip verstehe ich. Aber nehmen wir mal an, ich bekomme den Bescheid und halte ihn für falsch. Ich will verhindern, dass er bestandskräftig wird. Was ist der allererste Schritt? Direkt zum Anwalt rennen?
Nicht unbedingt. Der erste und in den meisten Fällen auch, wenn es in manchen Bundesländern Ausnahmen gibt, sogar vorgeschriebene Schritt, ist der Widerspruch.
Der Widerspruch.
Genau. Den legst du bei der Behörde ein, die den Bescheid erlassen hat. Manchmal auch bei der nächsthöheren Behörde. Das steht aber in der Rechtsbehelfsbelehrung am Ende des Bescheids.
Und was bewirkt dieser Widerspruch? Warum ist der so wichtig?
Er hat 2 ganz entscheidende Funktionen. Erstens, er verhindert die Bestandskraft. Solange das Widerspruchsverfahren läuft, wird der VA noch nicht unanfechtbar.
Das ist ja schon mal das Wichtigste.
Absolut. Und zweitens erzwingt die Behörde, ihre gesamte Entscheidung nochmal zu überprüfen. Und zwar nicht nur auf Rechtmäßigkeit, also ob sie formal korrekt und inhaltlich richtig war, sondern auch auf Zweckmäßigkeit.
Zweckmäßigkeit, heißt das, ob die Entscheidung auch sinnvoll und angemessen war?
Genau. Die Behörde prüft nochmal, ob sie vielleicht eine bessere, passendere Entscheidung hätte treffen können, auch wenn die ursprüngliche vielleicht nicht direkt rechtswidrig war. Das ist eine echte zweite Chance, oft ohne Gericht.
Das klingt gut. Gibt's da formale Hürden? Kann ich einfach eine Mail schreiben? Hallo Amt, ich widerspreche.
Vorsicht, da gibt's klare Regeln. Der Widerspruch muss schriftlich eingelegt werden, also mit deiner Unterschrift auf Papier oder zur Niederschrift bei der Behörde. Das steht so im Gesetz für die Verwaltungsgerichte, der VWGO, Paragraph 70.
Also E-Mail geht nicht.
Eine einfache E-Mail reicht in der Regel nicht. Nur wenn du eine qualifizierte elektronische Signatur hast, dann geht's manchmal. Fax ist theoretisch möglich, aber da kann der Nachweis, dass es angekommen ist, schwierig sein. Am sichersten ist immer noch der gute alte Brief, am besten per Einschreiben. Oder du gehst persönlich hin und gibst den Widerspruch zu Protokoll.
Und die Frist ist immer dieser eine Monat?
Normalerweise ja, ein Monat nach Bekanntgabe des Bescheids. Aber jetzt kommt ein Kniff, der auch im Lehrbrief steht und den viele Leute nicht kennen.
Oh.
Wenn am Ende deines Bescheids die Rechtsbehelfsbelehrung fehlt oder fehlerhaft ist.
Also diese Info, wo und wie ich widersprechen kann?
Genau. Wenn die fehlt oder falsch ist, falsche Frist genannt, falsche Behörde, dann verlängert sich die Widerspruchsfrist auf ein ganzes Jahr. Das steht in Paragraph 58 der VWGO.
Ein Jahr statt einem Monat, wow.
Ja, das ist ein Riesenunterschied. Deshalb lohnt es sich immer, diese Belehrung am Ende ganz genau anzuschauen. Ist sie korrekt? Ist sie verständlich? Das kann entscheidend sein.
Das ist ein super Tipp. Noch eine Frage zum Widerspruch. Wenn ich den einlege, muss ich dann trotzdem erstmal zahlen, zum Beispiel die Gebühr aus dem Bescheid?
Das ist auch ein wichtiger Punkt. Normalerweise hat der Widerspruch aufschiebende Wirkung. Das regelt Paragraph 80 der VWGO.
Aufschiebende Wirkung heißt?
Heißt, die Vollziehung des Verwaltungsakts wird erstmal gestoppt. Die Behörde darf ihn also vorerst nicht durchsetzen. Du musst also erstmal nicht zahlen oder die Anordnung befolgen.
Das ist ja gut.
Ja, aber, und das ist ein großes Aber, das betont der Lehrbrief auch, es gibt wichtige Ausnahmen von dieser aufschiebenden Wirkung.
Welche zum Beispiel?
Ganz wichtig. Bei öffentlichen Abgaben und Kosten, also Steuern, Gebühren, Beiträge, da hat der Widerspruch keine aufschiebende Wirkung.
Ach, das heißt bei meinem EHK-Beitrag oder der Rundfunkgebühr wie im Lehrbriefbeispiel?
Genau. Musst du trotz Widerspruch erstmal zahlen, um keine Mahngebühren oder Vollstreckungsmaßnahmen zu riskieren.
Okay, das ist wichtig zu wissen. Gibt's noch andere Ausnahmen?
Ja, auch bei unaufschiebbaren Maßnahmen der Polizei zum Beispiel. Und die Behörde kann in bestimmten Fällen auch die sofortige Vollziehung extra anordnen und muss das dann aber besonders begründen.
Das heißt, im Zweifel muss ich trotz Widerspruch zahlen oder handeln? Kann ich dagegen was tun?
Ja. Wenn der Widerspruch keine aufschiebende Wirkung hat oder die Behörde die sofortige Vollziehung angeordnet hat, kannst du parallel zum Widerspruch beim Verwaltungsgericht einen Antrag stellen, dass die aufschiebende Wirkung wiederhergestellt oder angeordnet wird. Das ist dann aber schon ein gerichtliches Eilverfahren.
Okay, das wird komplex. Nehmen wir mal an, ich habe fristgerecht Widerspruch eingelegt, alles richtig gemacht. Aber die Behörde prüft das und bleibt bei ihrer Meinung. Sie weist meinen Widerspruch zurück. Mit einem sogenannten Widerspruchsbescheid. Was dann? Ist dann Schluss?
Nein, dann ist der Weg noch nicht zu Ende. Wenn dein Widerspruch zurückgewiesen wird, dann öffnet sich der Weg zu den Verwaltungsgerichten.
Ah, jetzt kommt das Gericht ins Spiel.
Genau. Auch hierfür hast du wieder eine Frist, in der Regel ein Monat nach Zustellung des Widerspruchsbescheids, um Klage einzureichen. Das ist dann die nächste Stufe des Rechtsschutzes.
Und was kann ich vor Gericht erreichen? Gibt es da auch wieder verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, was ich will?
Ja, das Verwaltungsgerichtsverfahren kennt verschiedene Klagearten, je nachdem, was dein Ziel ist. Die beiden wichtigsten, die auch im Lehrbrief vorkommen, sind erstens die Anfechtungsklage.
Anfechten, also weg damit.
Genau. Damit willst du einen belastenden VA, der dich stört, den Gebührenbescheid, die Abrissverfügung, die Gewerbeuntersagung vom Gericht aufheben lassen. Du greifst die Entscheidung an.
Und die zweite wichtige?
Das ist die Verpflichtungsklage. Damit willst du das Gegenteil. Du willst, dass die Behörde gezwungen wird, dir eine Leistung oder Genehmigung zu geben, die sie dir vorher abgelehnt hat.
Also zum Beispiel die Baugenehmigung, die ich nicht bekommen habe.
Exakt. Du willst, dass die Behörde dazu verpflichtet wird, den beantragten VA doch noch zu erlassen.
Gibt es noch andere Klagearten? Nur damit man es mal gehört hat.
Ja, es gibt noch weitere, etwas speziellere. Zum Beispiel die Feststellungsklage. Damit willst du gerichtlich klären lassen, ob ein bestimmtes Rechtsverhältnis zwischen dir und der Behörde besteht oder nicht. Etwa, ob du überhaupt IHK-Mitglied bist und Beiträge zahlen musst.
Ah ja.
Oder die allgemeine Leistungsklage. Wenn die Behörde was anderes tun oder lassen soll, als einen VA zu erlassen. Zum Beispiel, die eine bestimmte Auskunft geben oder eine Straße reparieren.
Und wenn die Behörde einfach gar nicht auf deinen Antrag oder Widerspruch reagiert, ewig braucht?
Was ja vorkommt.
Ja.
Ja, dann kannst du nach einer bestimmten Wartezeit eine Untätigkeitsklage erheben, um die Behörde zum Handeln zu zwingen.
Puh, das war jetzt wirklich ein Parfumsritt durch die Grundlagen des Verwaltungsrechts. Lass uns das Wichtigste noch mal kurz bündeln. Also, die Verwaltung darf nicht einfach machen, was sie will.
Nein, sie ist an Gesetz und Recht gebunden, muss Grundsätze wie Gleichheit und Verhältnismäßigkeit beachten.
Sie hat zwar manchmal Ermessen, also Spielraum, aber der ist auch nicht grenzenlos.
Genau. Und ihr wichtigstes Werkzeug im Kontakt mit dir ist meistens der Verwaltungsakt. Diese hoheitliche Regelung für den Einzelfall mit Außenwirkung.
Entscheidend ist, du musst ihn offiziell bekannt gegeben bekommen, erst dann wird er wirksam. Und, ganz wichtig, erst dann läuft diese meist kurze Monatsfrist für den Widerspruch.
Stimmt.
Und wenn ich diese Frist verpasse, dann wird der Bescheid bestandskräftig, also unanfechtbar, selbst wenn er vielleicht falsch war.
Das ist die harte Konsequenz der Rechtssicherheit.
Nutze ich aber den Widerspruch und die Behörde bleibt dabei, kann ich immer noch vor die Verwaltungsgerichte ziehen? Meistens mit einer Anfechtungsklage, um was loszuwerden, oder einer Verpflichtungsklage, um was zu bekommen.
Exakt. Das ganze System ist ein Versuch, eine Balance herzustellen. Einerseits soll die Verwaltung ja effektiv handeln können, ihre Aufgaben erfüllen. Andererseits sollst du als Bürger aber auch Rechtsschutz gegen möglicherweise fehlerhafte Entscheidungen bekommen. Das ist das Kernanliegen des Rechtsstaats im Verwaltungsrecht.
Ein komplexes System, aber eines, das dir eben auch Rechte gibt.
Genau. Es ist nicht nur ein System der Anordnungen, sondern auch eines des Schutzes.
Zum Schluss vielleicht noch ein Gedanke, der mir beim Lesen des Lehrbriefs kam. So zum Weiterdenken für dich da draußen. Wir haben ja über die Selbstbindung der Verwaltung gesprochen.
Die Bindung an die eigene Praxis?
Genau. Die Behörde muss sich grundsätzlich an ihre eigene ständige Praxis halten, um fair und berechenbar zu sein. Aber was ist denn, wenn diese Praxis zwar etabliert ist, aber vielleicht gar nicht mehr so richtig optimal dem Sinn des Gesetzes entspricht? Oder wenn es neue Erkenntnisse gibt, neue Technologien?
Eine sehr gute Frage.
Kann sich eine Verwaltung durch ihre eigene Routine quasi auf Dauer selbst fesseln, auch wenn vielleicht eine andere Lösung eigentlich besser, gesetzeskonformer oder zielführender wäre?
Das ist genau die Spannung, in der sich das Recht da bewegt. Einerseits das Bedürfnis nach Kontinuität, Vorhersehbarkeit, Gleichbehandlung. Das ist die Selbstbindung. Andererseits das Gebot, immer die im Einzelfall bestmögliche, gesetzeskonforme Entscheidung zu treffen. Wann darf oder muss eine Behörde von ihrer bisherigen Praxis abweichen, um dem Gesetz besser gerecht zu werden?
Gibt es da eine einfache Antwort?
Nein, leider nicht. Das ist eine Frage, die die Gerichte immer wieder beschäftigt. Es zeigt halt, dass auch dieses Rechtsgebiet lebendig ist und ständige Abwägungen erfordert. Es gibt da keine einfachen Ja-Nein-Antworten.
Ein guter Punkt, um für heute einen Haken dran zu machen. Wir hoffen, diese Tour durch die Werkstatt der Verwaltung war für dich erhellend. Und dass du vielleicht ein bisschen, klarer siehst bei der nächsten Begegnung, ob nun beim Imbissantrag oder beim Gebührenbescheid.
Hoffentlich hat's geholfen.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.